Während sich das Lobpreisteam noch hinsetzt, dürft ihr gerne schon eure Bibeln zücken und Johannes 13 aufschlagen. Dann seid ihr gleich schon bereit, wenn wir den Text lesen. Also raus mit den Bibeln und Johannes 13 aufschlagen. Ich finde, einer der schwierigsten Teile beim Predigtvorbereiten ist immer, einen Titel zu finden, aber Jonathan braucht immer einen für seine Veröffentlichung, also muss ich jeder Predigt einen Titel geben. Der Titel meiner Predigt heute heißt Von Jesus dienen lernen. Ja, schau mal. Genau. Wie komme ich dazu? Wir haben ja dieses Jahr 2026 für uns als Gemeinde ein Thema definiert und dieses Thema lautet: In Christus wachsen wir in Einheit und dienen mit Liebe. Ich hoffe, ihr könnt es bald auswendig, habt es euch schon gemerkt, wir haben schon öfters darüber gesprochen. In Christus, kannst du es nochmal anzeigen, Jonathan, nächste Folie. In Christus wachsen wir in Einheit und dienen mit Liebe. Genau, das ist das Thema, das Motto, das unsere Gemeinde dieses Jahr 2026 begleiten soll. Und wir haben schon darüber gehört, wie wir in Christus diese Einheit haben. Wir haben schon gehört, was Liebe bedeutet im Vergleich zu Lust. Und wir haben schon darüber gehört, wie wir diese Einheit leben können und was sie bedeutet. Und heute stellen wir uns die Frage, was dienen bedeutet. Und da heute auch der Gottesdienst ist, mit Fokus auf Evangelisation, dachte ich, was gibt es Besseres, als uns dienen anzuschauen am Beispiel und am Vorbild von Jesus? War eine rhetorische Frage, gibt es natürlich nichts Besseres. Deswegen schauen wir uns an, wie Jesus dient und was wir davon für unser Leben lernen können. Und wir lesen in Johannes 13 die Verse 1 bis 17. Ist jetzt ein bisschen mehr, sind dann drei Folien, aber ihr könnt mitlesen auf eure Bibel. Ich habe es zwar auf dem Papier, aber ich lese lieber aus der Bibel direkt. Johannes 13, Verse 1 bis 17. Vor dem Passafest wusste Jesus, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Nach dem Abendessen, als der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, bereits ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, und Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, stand er vom Abendmahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm ein Tuch aus Leinen und band es sich um. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Tuch aus Leinen, das er umgebunden hatte. Nächste Folie, Vers 6. Als er zu Simon Petrus kam, sagte der zu ihm: Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber später erkennen. Da sagte Petrus zu ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil an mir. Simon Petrus sagte zu ihm: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus sprach zu ihm: Wer gewaschen ist, der braucht lediglich die Füße zu waschen, sonst ist er ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter genau, darum sprach er: Ihr seid rein, ihr seid nicht alle rein. Nächste Folie, Vers 12. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider, setzte sich wieder hin und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, auch der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Das ist das Wort Gottes. Amen. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Und vielleicht hast du diese Erzählung, diesen Text in Johannes 13 schon öfters gehört und das schockt dich gar nicht mehr. Aber wir müssen verstehen, in der damaligen Zeit, dass ein Meister, ein Rabbi, ein Lehrer seinen Jüngern, seinen Nachfolgern die Füße wäscht, das war unvorstellbar in der Kultur. Das ging nicht. Das machte man nicht. Das war nicht angemessen. Aber Jesus macht es hier nicht zum Spaß oder weil er gesehen hat, ja, wir sitzen hier oder liegen hier beim Essen, keine Ahnung, was es genau war, und es stinkt, weil alle dreckige Füße haben. Ich wasche mal die Füße, das war nicht der Grund. Er hatte eine klare Absicht für seine Jünger und für alle seine Nachfolger, also auch bis heute für uns als seine Nachfolger, als seine Jünger. Und in dieser Fußwaschung erkennen wir einen Teil der Kultur von Gottes Königreich. Und das wollen wir uns heute anschauen. Denn um zu verstehen, wie wir einander dienen können und wie wir der Welt dienen können, sollen wir uns Jesus Dienst als Vorbild und als Ziel nehmen. Und dafür möchte ich mir heute drei Eigenschaften anschauen, die Jesus in dieser Erzählung in Johannes 13 aufweist oder die mir aufgefallen sind an dem, was Jesus tut in Johannes 13. Und das erste ist, Jesus kennt sowohl seine Identität als auch seinen Wert. Schauen wir rein. Jesus weiß von der Macht, die der Vater ihm gegeben hat. Das haben wir in Vers 3 gelesen. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Spannend. Er weiß, dass er alle Macht von Gott hat, dass alles, was ist ausgeschlossen bei alles? Nichts. Was beinhaltet alles? Alles. Alles in seine Hände gegeben hat. Das heißt, er hat alle Macht. Alles. Und er weiß gleichzeitig, dass er Gottes Sohn ist, weil es steht, dass ihm der Vater, wenn ich einen Vater habe, was bin ich dann automatisch? Kind, Sohn aufgrund meines Geschlechtes. Wenn du als Frau einen Vater hast, was bist du automatisch? Tochter oder Kind. Genau. Deswegen, Jesus weiß von der Macht, die Gott ihm gegeben hat und er weiß, dass er Gottes Sohn ist. Und er kennt sowohl seinen Ursprung, wo er herkommt, als auch sein Ziel, wo er hingeht. Denn es steht in Vers 3 auch, Jesus aber wusste, und dann am Ende, dass er von Gott gekommen war, Ursprung, von Gott gekommen war und Ziel und zu Gott ging. Er weiß, wo er herkommt und er weiß, wo er hingeht. Außerdem lesen wir in Vers 13, dass er sich selber als Meister und Herr der Jünger bezeichnet. Da steht, ihr nennt mich Meister oder Rabuni oder Lehrer und Herr. Und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Also Jesus weiß, Jesus bin der Lehrer, der Meister und der Herr meiner Jünger hier. Und mit den Jüngern meint er wieder nicht nur die 12 von damals, sondern alle seine Nachfolger, uns eingeschlossen. Und dann weiß er auch noch, ist ihm bewusst, dass er der Knecht, der Diener des Vaters von Gott ist. Vers 16, da steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Er erkennt an, dass Gott der Herr ist und Jesus der Knecht, weil Jesus der Gesandte ist und Gott der Sender. Jesus sagt, ich bin geschickt vom Vater, ich bin gesendet vom Vater und damit erkennt er an, dass der Vater über ihm steht und er der Knecht des Vaters ist. Und gleichzeitig sagt er aber damit, das hat eine doppelte Bedeutung, das ist ganz spannend, nicht nur er ist der Knecht des Vaters und vom Vater gesendet, sondern auch wir sind die Knechte von Jesus, weil er uns sendet. Die Jünger sind die Knechte von Jesus und er ist deren Herr, weil er die Jünger sendet. Deswegen nennen wir sie Apostel, weil sie gesendet sind. Und genauso wie die Jünger gesendet sind, sind auch wir gesendet. Also Jesus ist sich einer klaren Hierarchie bewusst. Und heutzutage sind wir nicht so Fan von Hierarchien. Ne? Firmen lieben flache Hierarchien für schnelle Entscheidungen, bla bla bla. Die Entscheidungen damals oder bei Gott gehen trotzdem schnell, aber die Hierarchie ist klar. Es ist Gott der Vater, der Sohn Jesus ist sein Knecht und wir sind Knechte Jesu, seine Diener. Und Jesus ist nicht hochmütig und macht sich nicht groß über die Menschen, aber gleichzeitig ist er auch nicht unterwürfig und macht sich klein unter Gott, sondern er erkennt seine eigene Position, hier stehe ich, und erkennt seine Identität als Kind, als Sohn des Vaters. Er weiß, wer er ist. Und Obwohl er alle Macht hat vom Vater, ordnet er sich ihm unter. Das lesen wir unter anderem in Johannes 5, Vers 19. Da spricht Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Obwohl Jesus alle Macht hat, alles in seine Hände gegeben ist, tut er nur, was er den Vater tun sieht, weil er weiß und anerkennt, ich bin der Knecht des Vaters. Und er ordnet sich unter. Ich persönlich weiß, wie schwer es manchmal sein kann, sich unterzuordnen, mich unterzuordnen. In meiner Heimat, wo wir bis letztes Jahr gewohnt haben, gab es jeden Sommer eine Teenager-Freizeit. Und ich war da mehrere Jahre Mitarbeiter. Und ich wurde häufiger auch gefragt, ob ich nicht mal leiten oder im Leitungskreis dabei sein wollte. Ich habe immer abgelehnt, weil ich zur gleichen Zeit immer auch noch die Jugend in der Gemeinde geleitet hatte und war damit schon gut beschäftigt. Aber ich bin mitgegangen als Mitarbeiter. Ich wollte nicht leiten, aber ich wollte mitarbeiten für die Teenies, die da dabei waren. Und gleichzeitig weiß ich oder wusste ich und habe ich gelernt aus meiner Zeit in der Jugendleitung, Autorität, also die Macht, Sachen zu entscheiden oder zu machen, geht immer einher mit Verantwortung. Wer die Autorität hat, sollte auch die Verantwortung haben. Und wer Verantwortung hat, sollte auch die Autorität haben. Und in dieser Position auf der Teenager-Freizeit als Mitarbeiter war ich nicht bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Deswegen musste ich auch eingestehen, dass ich nicht die Autorität habe, Dinge zu entscheiden. Ich musste mich unterordnen unter die Leitung, die dann eben war. Und als Leiter kann ich sagen, jeder Leiter hat so ein bisschen seinen Stil. Und im zweiten Jahr war ich Mitarbeiter und den Stil der Leiter mochte ich nicht. Wirklich nicht. Es ging mir nicht vorwärts genug, es gab keine klaren Ansagen, ich wollte wissen, was ich tun soll oder was nicht, und das gab es nicht. Und heute weiß ich nehme das den beiden, die damals geleitet haben, überhaupt nicht übel, weil das war nicht deren Stil, aber ich habe mich genervt. Oh, ich habe mich genervt, weil ich hatte einen anderen Stil als Leiter, ich wollte es anders haben, ich hatte schon ein bisschen Erfahrung, ohne mich hochzustellen, aber ich wusste ungefähr, was zu tun ist. Aber ich hatte nicht die Autorität, weil die wollte ich nicht. Also konnte ich hier auch keine Verantwortung übernehmen, sondern es war die Leiter, die Autorität hatten, die hatten dann auch die Verantwortung. Oder die Leiter, die Verantwortung hatten, hatten auch Autorität eigentlich so rum. Und ich musste mich unterordnen. Anfangs, sagt man mutwillig? Nein. Es fiel mir anfangs schwer, aber dann habe ich anerkannt, ich wollte nicht leiten, das ist die Konsequenz. Ich möchte aber dabei sein, ich werde mich unterordnen. Es fiel mir schwer, sie haben mich genervt, aber ich habe mit Liebe mitgeholfen und mitgearbeitet. Und es ist krass, wenn ich daran denke, wie schwer es mir als Mensch fiel, mich unter einen anderen Mensch unterzuordnen, wie schwer muss es Jesus fallen, sich unterzuordnen, wenn er alle Macht in seiner Hand hat. Wie schwer muss es für ihn sein, sich unterzuordnen, wenn er weiß, wer er ist und was er kann. Wie schwer muss es sein, sich unterzuordnen? Aber wir sehen, Jesus hat sich untergeordnet. Und wir sehen in der Erzählung von der Fußwaschung in Johannes 13 nicht nur unter den Vater, sondern sogar untergeordnet unter seine Jünger. Gebt euch das mal. Der Gott, der Herrscher, der König des Himmels und der Erde ordnet sich unter Menschen unter. Menschen, wir sind nicht so perfekt, oder? Ist jemand hier, der perfekt ist? Gut, niemand hebt die Hand. Stefan, was? Ah, Entschuldigung, ich nehme meine Hand auch wieder runter. Jesus, der Perfekte, kommt und ist bereit, sich unterzuordnen, unter uns, unter seine Jünger. Ich kann mir nur vorstellen, wie schwer es ihm fiel, aber wir sehen dennoch, dass er es tut und dass er es mit großer Hingabe und Liebe tut. Und das heißt im Umkehrschluss, dass auch wir uns unterordnen sollen. Als allererstes unter ihm, unter Jesus, aber wir kriegen auch angewiesen, uns unter die Autoritäten, unter die Regierung unterzuordnen, solange das nicht dem Wort Gottes widerspricht. Wir sollen uns einander unterordnen als Geschwister, wir sollen uns den Pastoren unterordnen in der Gemeinde, unseren Leitern, in den Teams der Gemeinde, in denen wir mitarbeiten, unseren Eltern zu Hause, in der Familie. Sogar, die Frauen werden es nicht gerne hören, aber unseren Ehemännern, nicht weil ich das möchte, sondern weil die Bibel das sagt, der Mann ist das Oberhaupt, wir sollen uns unterordnen. Gleichzeitig kann ich schon mal vorweggreifen, alle, die leiten und herrschen, die sollen sich ja auch unterordnen und sollen ja auch dienen. Also es ist dann gar nicht mehr so schwer. Das hören wir aber später. Aber wir sehen an Jesus, er weiß, dass er der Sohn ist und dass er der Knecht ist zugleich. Und so sollen auch wir wissen, dass wir einerseits Kinder Gottes sind, seine Söhne und Töchter, aber gleichzeitig auch seine Diener, weil er hat uns gesendet. Und wer ist größer, der Sender oder der Gesandte? Der Sender. Wir sind Kinder Gottes, die seine Nähe genießen dürfen, die seine Liebe erleben und die bei ihm sein dürfen und den perfekten Vater haben. Und gleichzeitig sind wir aber auch die Diener, die Soldaten Gottes, die vor ihm stehen und sagen, hier bin ich, sprich, gib mir die Befehle. Und in der Regel kämpft jeder von uns hier mit einem von diesen beiden. Eins fällt ihm ein bisschen leichter, manche, ich zum Beispiel, tue mich ein bisschen leichter, Sohn zu sein. Ich genieße es sehr gerne, ich kämpfe damit, Befehle entgegenzunehmen und mir sagen zu lassen, was zu tun ist. Meine Frau kann davon Lieder singen. Meine Frau im Gegensatz, Milena, es tut mir leid, dass ich dich hier mit reinziehe, die kämpft ein bisschen damit, Tochter zu sein, einfach mal zu sein, zu genießen, mal diese Liebe einfach anzunehmen. Was sie dafür richtig gut kann, ist, jawohl, Herr. Die Frage ist, womit kämpfst du? Hast du schon begriffen, dass du Sohn und Tochter Gottes bist und was das bedeutet, dass wir Erben Gottes sind? Oder kämpfst du damit, Soldat zu sein, einfach mal hinzustehen und sagen, Gott, was du sprichst, das werde ich tun. Ohne Wenn und Aber, ohne Aber warum und ohne alles zu verstehen. Das fällt mir und ich vermute noch ein paar mehr hier, die auch Deutsche sind, eher schwer. So, ich möchte gern alles verstanden haben und alle Details wissen und dann kann ich Ja oder Nein sagen. Jesus hat uns nicht dazu aufgerufen, alle Details zu erforschen. Er hat uns einfach nur aufgerufen, Knechte und Diener zu sein. Und um aber diese beiden Positionen zu verstehen und begreifen zu können, müssen wir auch wie Jesus begreifen, den Ursprung und das Ziel. Jesus kam von Gott und Jesus ging zu Gott. Und genau wie Jesus kommen auch wir von Gott. Wir sind Geschöpfe Gottes und er ist unser Vater, weil wir seine Kinder sind. Kinder kommen immer von ihren Eltern. Wir kommen von Gott. Und wo gehen wir hin? In alle Ewigkeit? Ich freue mich schon drauf. Zu Gott. Also wenn wir Jesus anschauen und sehen, welchen Ursprung und welches Ziel er hat, dann dürfen wir darin auch erkennen, was wir für einen Ursprung haben aus Gott und welches Ziel wir haben zu Gott. Und das macht es leichter, Sohn, Tochter zu sein und auch Soldat zu sein, weil ich bin von Gott und ich gehe zu Gott. Ist das nicht wunderschön? Jesus kennt seine Identität und seinen Wert und so sollen auch wir das kennen, die beiden kennen. Der zweite Punkt, den ich gesehen habe in diesem Text in Johannes 13 ist, Jesus schaut nicht auf das Ergebnis von seinem Dienst. Was meine ich damit? Jesus weiß, dass Judas ihn verraten wird. Wir lesen in Vers 2 und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, ins Herz gegeben hat, dass er ihn verriete. Das ist schon passiert. Judas Herz war schon korrumpiert vom Teufel. Er war schon verdreht und wollte Jesus schon verraten. Und ich bin mir nicht ganz sicher der zeitlichen Abfolge, aber ich glaube, seine Abmachung mit den Pharisäern stand schon, kommt da und dahin, ich werde ihn verraten. Oder Vers 11 lesen wir, denn er, Jesus, wusste, wer ihn verraten würde. Darum sprach er, ihr seid nicht alle rein, denn einer war verdorben. Das steht nicht, aber ihr seid nicht alle rein. Und das Spannende ist, Jesus weiß, dass Judas ihn verraten wird und dennoch wäscht er allen seinen Jüngern die Füße. Er lässt nicht Judas aus und sagt, du wirst mich verraten, deswegen werde ich dir nicht dienen. Nein, Jesus Liebe und der Dienst von Jesus ist nicht bedingt an dem Ergebnis, was rauskommt. Er hat nicht Judas ausgeschlossen, weil er wusste, der ist der Böse, alle anderen, die sind okay, werden auch scheitern, aber er ist der Böse. Nein, er wäscht allen die Füße. Und was macht er dadurch? Er demütigt Judas. Nicht, weil Jesus Absicht war, Judas zu demütigen, sondern weil diese ehrliche Liebe, dieses ehrliche Dienen, die Unreinheit und die Sünde von Judas ans Tageslicht bringt. Ich an seiner Stelle hätte mich in den Boden geschämt, zu wissen, ich will ihn verraten und er kniet vor mir und wäscht mir die Füße. Aber als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, mein menschliches Denken denkt sich so, boah Jesus, ich hätte Judas nicht mal angefasst. Ich hätte mich zurückhalten müssen, ihn nicht einfach zu schlagen. Zum Glück bin ich nicht Jesus und Jesus nicht ich, weil Jesus hat nicht nur meinen menschlichen Blick, sondern er hat einen göttlichen Blick. Und dann ist mir aufgefallen, wenn Jesus Judas nicht die Füße gewaschen hätte, wenn Jesus Judas nicht gedient hätte, dann dürfte er mir auch nicht dienen und mir auch nicht die Füße waschen. Denn meine Sünden haben Jesus genauso ans Kreuz gebracht, wie der Verrat von Judas ihn ans Kreuz gebracht hat. Und deine Sünden, es tut mir leid, dir das zu sagen, haben Jesus genauso ans Kreuz gebracht, wie der Verrat von Judas. Stefan ist nicht ganz glücklich mit dieser Aussage, aber für unsere Sünden ist Jesus gestorben, also wegen unserer Sünden, also haben meine Sünden ihn ans Kreuz gebracht. Und wenn Jesus Judas nicht die Füße gewaschen hätte, dann dürfte er zu mir ja auch nicht gnädig sein. Und ich habe da eine sehr eine Schönheit entdeckt darin, dass Jesus gnädig ist zu Judas, genauso wie er gnädig ist zu uns. Wie oft aber, im Gegensatz zu Jesus, wie oft denken wir an das Ergebnis? Ne? Stichwort, oder wägen wir ab so, lohnt sich das? Der Einsatz, der Aufwand, ist es die Mühe wert? Oder im Business-Umfeld nennt man das den Return of Invest. Wenn ich heute 1 Million Euro investiere und dann jedes Jahr 50.000 Euro spare, dann hat sich der Invest in 20 Jahren amortisiert. So denken Unternehmen. Jesus denkt nicht so. Er denkt nicht so, wenn ich heute mit 12 Jüngern die Füße wasche, dann wird in 3 Jahren meine Gemeinde so groß sein, dass sich heute diese Demütigung gelohnt hat. Nee. Aber lass mich ein Beispiel erzählen. Unser letztes Auto oder mein letztes Auto war ein Audi A4, Baujahr 1997, B5 Diesel. Ein schönes Auto. Wirklich, das war noch Ingenieurskunst, nicht so viel Schnickschnack wie die ganzen Autos heute, sondern das Auto, kann ich jeder behaupten, war älter als ich. Ich hatte ein Auto, das älter war als ich und ich war ziemlich stolz darauf. Das habe ich von meinem Opa geerbt, weil er nicht mehr fahren durfte. Und dann Anfang 2023 stand eine große Reparatur an. Ich weiß nicht mehr, was im Raum stand, aber ich glaube 3.500 bis 4.000 Euro. Und da war das Auto schon stolze 26 Jahre alt. Und dann stellt sich immer die Frage, Return of Invest, lohnt sich das denn noch? Und da habe ich ein bisschen hin und her überlegt und der Gebrauchtwagenmarkt zu der Zeit war auch nicht gut. Deswegen habe ich mich entschieden, okay, das lohnt sich. Für das gleiche Geld kriege ich kein gleichwertiges Auto, deswegen lohnt sich noch. Ich habe das Geld investiert und alles repariert. Ja, 1,5 Jahre später habe ich das Auto in einem Unfall zu Schrott gefahren. Selbst verschuldet. Ja, ärgerlich. Im Nachhinein weiß ich nicht, ob ich die Reparatur nochmal gemacht hätte 1,5 Jahre zuvor. Auf der anderen Seite die Frage, hätte ich damals schon ein neues Auto gekauft, hätte ich das dann auch zu Schrott gefahren? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht vorhersehen. Jesus allerdings hat vorhergesehen, was passiert, aber hat davon seine Entscheidung nicht abhängig gemacht. Er sieht, was kommt, aber ändert sein Handeln nicht. Warum? Weil Jesus dient nicht ergebnisorientiert. Er dient motiviert aus Liebe. Egal, was am Ende bei rauskommt. Egal, welches Ergebnis. Und die Frage ist, was ist deine Motivation? Was ist meine Motivation in deiner Gottesbeziehung? Weißt du, es wird dir gut tun und du willst was von Gott, deswegen setzt du dich jetzt hin und liest die Bibel? Ergebnisorientiert? Was ist deine Motivation in deiner Familie? Weißt du, das wird in 2 Jahren zu einem Problem werden, deswegen kümmerst du dich jetzt drum? Oder bist du überzeugt davon? Was ist deine Motivation auf deiner Arbeit, in deinen Freundschaften, in der Gemeinde? Bist du mehr auf den Gewinn aus, der am Ende steht, auf die Ergebnisse, die du erwartest? Oder bist du motiviert durch Liebe und Gehorsam gegenüber Gott? Ich habe schon öfters selber gesagt oder auch andere sagen hören, wenn man irgendwas macht in der Gemeinde, ja, wenn es nur einen berührt, dann lohnt sich's. Wenn nur einer sein Leben gibt, dann lohnt sich's. Wenn nur einer verändert rausgeht, dann lohnt sich's. Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, das ist völlig falsches Denken. Es sollte egal sein, wie viele, ob überhaupt jemand. Wenn Gott mir etwas aufträgt, dann frage ich nicht, wie viele werden dadurch am Ende errettet. Wenn Gott mir etwas aufträgt, dann will ich sagen, hier bin ich Herr, sende mich. Let's go. Jesus dienen ist unabhängig davon, welches Ergebnis bei rauskommt oder wie ehrhaft die Aufgabe ist, wie schick das ist, was er macht. Das Füßewaschen der Jünger war alles andere als ehrhaft. Die waren eklig. Aber noch viel weniger ehrhaft für einen Gott, für den Sohn Gottes, war an dem Kreuz zu sterben. Aber Jesus war bereit dazu, ohne aufs Ergebnis zu schauen. Die Frage, die ich für uns heute Morgen habe, sind wir auch bereit zu dienen, ohne aufs Ergebnis zu schauen, ohne zu überlegen, wie lang muss das gut gehen, damit es sich lohnt? Wie viel muss dabei rauskommen, dass es den Aufwand wert war? Sind wir bereit zu dienen, ohne aufs Ergebnis zu schauen? Und den dritten Punkt, den ich mitgenommen habe aus dieser Stelle in Johannes 13, ist wahrscheinlich der offensichtlichste. Jesus wäscht das, was dreckig ist. Wir lesen in Vers 4 und 5, da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Füße zu waschen war in der damaligen Kultur die Aufgabe des niedrigsten Dieners des Hauses. Warum? Die waren verschwitzt und dreckig. Und nicht so verschwitzt, klebrig, stinkig, wie wir unsere Füße heute vorstellen. Die Jünger, die sind viel gelaufen, hatten dabei Sandalen an und nicht wie gute Deutsche mit Socken, sondern ohne Socken. Die Straßen waren staubig und die hatten nicht mal eine Dusche. Die haben sich nicht geduscht vor dem Essen und die Füße ordentlich sauber gewaschen. Das heißt, die waren ordentlich dreckig. Aber Jesus stört es nicht. Er kniet sich hin und wäscht die Füße. Und es sind absichtlich die Füße, das sehen wir später in Vers 10, da spricht Jesus zu ihm, zu Petrus, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Das ist wieder eine Anspielung auf Judas, aber wichtig ist, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein. Die sitzen schon beim Essen. Hier steht nach dem Essen, die Ausleger streiten sich darüber, ob es während, vor oder nach dem Essen war. Es ist wahrscheinlich nicht nach dem Essen, weil er danach noch Judas was zu essen gibt. Aber so während dem Essen steht er auf und wäscht die Füße. Aber das Essen hatte schon begonnen. Das heißt, die rituelle Waschung der Juden, die damals Tradition war, die haben sie voraussichtlich schon gemacht. Also die Hände sind gewaschen, ich weiß nicht, was noch alles dazu kam. Die Frage ist auch, warum sind die Füße nicht gewaschen, aber das wird uns nicht erklärt. Fakt ist, sie sind nicht gewaschen. Aber Jesus weiß, die Jünger sind prinzipiell sauber. Sie haben die rituelle Reinigung, die notwendig war für das Passafest und fürs Essen, haben sie gemacht. Aber die Füße waren wohl dreckig. Und dass er hier zu Petrus geht und sagt, nee, ich muss dich nicht komplett waschen, du bist rein, ich muss deine Füße waschen, weil die sind dreckig, das zeigt, Jesus dienen ist keine hohle, leere Symbolik. So hohl und leer wie die Jünger, die zu Jesus sagen, Herr, wir würden alles für dich machen, wir würden bis in den Tod gehen und dann in dem Moment, wo Jesus aber Hilfe braucht und gefangen genommen wird, alle wegrennen. Das ist leere, hohle Symbolik. Wir würden alles für dich geben, Jesus. Ja, später machen sie das wirklich, am Anfang erstmal nicht. Aber was Jesus hier zeigt, ist keine leere Symbolik, sondern es ist ein pragmatisches, bedürfnisorientiertes und ehrliches Dienen. Alles ist sauber, nur die Füße. Also waschen wir die Füße. Da, wo es gebraucht wird, da, wo es dreckig ist. Mich hat es beim Vorbereiten an Markus 2, Vers 17 erinnert, wo Jesus sagt, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Nicht die Sauberen benötigen der Waschung, sondern die Dreckigen. Ich bin nicht gekommen, Saubere zu rufen, sondern Dreckige. ich habe den Text mal frei abgewandelt, aber ihr seht hier, ich sehe hier einen Vergleich zwischen der Gerechtigkeit und dem Saubersein und dem Dreck und der Sünde. Aber Jesus dient da, wo es gebraucht wird, wo es dreckig ist, nicht da, wo es gut aussieht. Ich finde, die ganze Fußwaschung Jesu wird umso spannender, wenn man Lukas 22 im Kopf hat, nach der Evangelien, ich weiß nicht, wie das heißt, aber der ungefähr zur gleichen Zeit spielt. Und in meiner Vorstellung, wenn ich den lese und Johannes 13 lese und Lukas 22 lese, kommt Lukas 22 zuerst und Johannes 13 ist eine Folge aus Lukas 22. Lass uns kurz in Lukas 22, Verse 24 bis 27 reinschauen. Ich habe es auch mitgebracht. Es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Er aber sprach zu ihnen, die Könige herrschen über ihre Völker und die Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist's nicht der, der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Wir sehen hier eine ähnliche Symbolik und Fragestellung wie auch in Johannes 13. Wer ist größer, der Gesandte oder die Gesendete? Der zu Tisch sitzt oder der dient? Und gleichzeitig stellt sich Jesus hier als Diener vor. Und in meiner Vorstellung ist dieser Teil, die Jünger streiten, wer ist der Größte? Jesus in seinem Kopf, ich werde sterben. Die Jünger diskutieren noch über völlig lapale Dinge. Aber in meinem Kopf, Lukas 22 passiert irgendwann vor dem Essen. Und dann sitzt Jesus beim Essen und denkt sich, wir haben drüber geredet, aber das kriegen wir noch besser hin. Lass es uns veranschaulichen. Lass uns diese Worte, die Jesus denkt sich, lass mich diese Worte, die ich hier gesprochen habe, der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Lasst mich diese Worte praktisch machen. Lasst mich diese Worte durch Taten zeigen, nicht nur durch Worte. Deswegen geht er hin, so verstehe ich das, geht er hin und wäscht seinen Jüngern die Füße. Petrus wollte das nicht annehmen, was überhaupt nicht kulturell angemessen war. Aber er tut es. Jesus zeigt dadurch wahre Größe, weil er dient nicht aus Unterwürfigkeit. Ah, ich muss euch dienen, ich bin euer Diener. Ja, er sagt selber, ich bin unter euch wie ein Diener. Aber er dient aus Autorität und aus Stärke. Weil wir haben noch im Kopf, Vers 3 von Punkt 1, wo steht, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte. Jesus weiß das, deswegen er dient nicht, weil er es muss oder weil es seine Position ist oder weil er keine Wahl hat. Er macht es, weil er überzeugt davon ist. Und er macht es da, wo es notwendig ist, an den dreckigen Füßen. Ich habe mir überlegt, wie kann ich das veranschaulichen? Wie kann ich einen Vergleich ziehen, aber ich habe nichts gefunden. Entweder war ich nicht kreativ genug oder es liegt daran, dass dieses, was Jesus hier tut, so radikal anders ist von allem, was wir sonst in der Welt erleben. Was wir sonst erleben ist, Jonathan, können wir mal das nächste Bild vom menschlichen Königreich sehen? Genau, was wir sonst erleben ist ein menschliches Königreich. Die Juden erwarten einen Messias, einen König, der mit einer Armee kommt und sie befreit. Ein König, der an der Spitze des Königreichs steht, alle Macht hat und regiert und sagt, so machen wir es und macht selber am wenigsten. Jesus kommt als König. Die Juden erwarten einen König und Jesus kommt als König. Aber er malt ein völlig anderes Bild von einem König. Das war unvorstellbar. Das gab es davor nicht und ich sehe auch kein anderes Königreich oder anderes Land, das so funktioniert. Jesus, Königreich, steht auf dem Kopf. Nächste Folie. Das sieht in etwa eher so aus. Minimalistische Veranschaulichung. Normal ist der Größte an der Spitze und macht am wenigsten. In Gottes Königreich ist der Größte ganz unten und dient am meisten. Wer der Größte sein will, soll wie der Jüngste sein und der Vornehmste wie ein Döner. Wie ein Diener. Gar nicht so spät. Der Vornehmste wie ein Diener. Der König in Gottes Königreich ist ein Diener. Und tatsächlich geht es bei Jesus weiter, als nur, dass er nur die Füße wäscht, sondern er geht den Weg bis ans Kreuz. Könnt ihr beiden euch zusammenreißen? Meine Güte, ich weiß nicht, wo ich hinschauen soll, weil auf beiden Seiten lacht noch einer über meinen Döner. Jesus geht weiter, als nur die Füße zu waschen, sondern er wäscht uns mit seinem Blut, indem er sein Leben gibt. Das Leben des Königs, Jesus, für das Leben der Knechte uns. Ja, sogar sein Leben, sogar für das Leben seiner Feinde. Jesus ist sogar für Judas gestorben. Und Jesus geht sogar weiter und sagt, dient da, wo es dreckig ist und arbeitet da, wo es notwendig ist. Aber er geht sogar weiter und sagt, wir müssen uns von ihm dienen lassen, um überhaupt Anteil an ihm haben zu können. Vers 7 und 8, da diskutieren Jesus und Petrus ein bisschen hin und her und es endet in Vers 7 und 8. Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Petrus versteht es in der Situation definitiv nicht, ich hätte es auch nicht verstanden. Vielleicht wird es ihm im Nachhinein klarer. Aber wir erkennen, erst muss Jesus uns dienen, uns waschen, bevor wir für ihn dienen können und bevor wir für ihn waschen können. Er gibt sein Leben am Kreuz und wäscht uns durch sein Blut. Und nur wenn wir diese Waschung, diese Reinigung von Jesus erleben, können wir Anteil an ihm haben und werden wir wahre Kinder Gottes und Knechte Gottes. Aber es braucht zuerst, dass Jesus uns wäscht, dass Jesus uns dient. Wir müssen demütig genug sein, dass Jesus uns dienen darf. Und dann können wir demütig genug sein, um anderen zu dienen. Wer groß sein will im Reich Gottes, der muss auf die Knie gehen. Wer der König sein will, der soll ein Diener sein. Auf die Knie gehen vor Gott, vor dem, was er uns aufträgt. Auf die Knie gehen vor der Gemeinde, vor unseren Nächsten. Wer groß sein will, darf keine Angst davor haben, dreckig zu werden, sondern muss sich in den Dreck trauen und die dreckigen Füße in die Hände nehmen und sauber machen. Nicht vom Äußeren abgeschreckt, wie die Menschen vielleicht aussehen, wie die Umstände vielleicht aussehen, wie es riecht, was wir denken, was es ist, sondern motiviert von der Liebe und von der Überzeugung und dem Gehorsam gegenüber Jesus. Weil Jesus sagt auch in Matthäus 25, Vers 40, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Immer dann, wenn wir dienen, einem anderen, dienen wir Jesus. Die Frage ist, sind wir bereit, in den Dreck zu gehen? Sind wir bereit, das zu waschen und anzugehen, was Reinigung braucht? Um zu verstehen, wie wir einander dienen können, sollen wir uns Jesus' Dienst als Vorbild und als Ziel nehmen. Jesus hat den perfekten Dienst vorgelebt. Er hat die Sicherheit seiner Identität als Sohn Gottes und die völlige Unterordnung unter den Willen des Vaters. Er dient unabhängig vom Ergebnis und behandelt Freunde und Feinde gleich, weil er nicht vom Ergebnis motiviert ist, sondern von der Person, von der Liebe zu der Person. Und er hat einen ehrlichen Dienst im Dreck. Er wäscht nicht die Hände, weil die schon sauber sind, sondern er dient ehrlich im Dreck, da wo die Probleme sind und hilft da, wo es nötig ist. Und wenn wir wahrhaftig dienen wollen, wie wir es uns vorgenommen haben als Gemeinde und dienen mit Liebe für dieses Jahr, wenn wir wahrhaftig dienen wollen, dann müssen wir uns als allererstes von Jesus dienen lassen, uns reinwaschen lassen, immer wieder neu. Ich glaube, er wäscht auch die Füße, weil er sagt, grundsätzlich seid ihr sauber, aber die Füße, die werden immer wieder dreckig. Und so ist doch auch unser Leben. Einmalig sind wir sauber, getauft, gewaschen im Blut von Jesus, aber immer wieder schleicht sich Sünde rein in unser Leben und wir müssen uns reinigen lassen von ihm. Das ist das Erste. Und danach ist es notwendig, dass wir unseren eigenen Wert und unsere Identität kennen, wer wir sind in Jesus. Dass wir weder hochmütig dienen aus Stolz, noch unterwürfig aus falscher Demut, sondern einfach nur aus Gehorsam zu ihm. Wir sollen nicht auf das Ergebnis schauen, nicht abwägen, wann lohnt es sich zu dienen und wann nicht. Die Motivation ist, wann ruft Jesus und dann sollen wir dienen. Und wir sollen das waschen, was dreckig ist. Keine heuchlerische Liebe oder Diene, ja komm, ich helfe dir ein bisschen da, wo du eigentlich keine Hilfe brauchst, sondern wirklich da anpacken, wo es gebraucht wird, wo wir den Dreck und die Unreinheit sehen bei unseren Geschwistern, in unserer Gemeinde, in unserem Alltag, bei unserem Nächsten. Und ich finde schön, wie er in Vers 17 das Ganze endet. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Die Theorie, das Wissen von dem allen, nützt gar nichts. Glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Das Machen, das Tun, das praktische Umsetzen, da ist der Segen Gottes drauf. Da kommt die Freude im Dienen. Nicht im Wissen, ich soll dienen und so soll ich dienen und das. Nein, im Anpacken. Im Anpacken. Lasst uns eine Gemeinde sein, die anpackt. Lasst uns eine Gemeinde sein, die glückselig ist, weil wir es tun. Weil wir unseren Wert und unsere Identität kennen. Weil wir nicht davon abhängig dienen, was rauskommt. Und weil wir da anpacken, wo es gebraucht wird, wo es Jesus uns aufs Herz legt. Wenn ihr da dabei seid, dann lasst uns jetzt gemeinsam noch beten. Jesus, ich danke dir für deinen Dienst. Ich danke dir, dass du uns vorgelebt hast, das perfekte Leben, das Vorbild gegeben hast, zu wie wir einander behandeln sollen, wie wir leben sollen in dieser Welt und wie wir miteinander umgehen sollen, in der Gemeinde, aber auch in unserem Zuhause, in unserem Alltag. Herr, hilf uns, diesem Vorbild, diesem Beispiel zu folgen, was du vorgelebt hast. Hilf uns, aus dem Gehorsam und aus der Liebe zu dir motiviert zu sein. Zeig uns immer wieder neu, dass wir deine Söhne und deine Töchter sind, aber lehre uns auch, was es bedeutet, Soldaten und Knechte zu sein und Befehle von dir entgegenzunehmen. Herr, mach uns gehorsam dir gegenüber und ja, voller Überzeugung von der Liebe, die du uns gegeben hast, Jesus. Hilf uns, unser menschliches Denken abzulegen, wann lohnt es sich nicht, was machen wir, was investieren wir, sondern Herr, hilf uns zu vertrauen auf das, was du uns gibst, dass es das Richtige ist und dass wir da uns hingeben und dienen, wo du sagst, das sollen wir uns hingeben und dienen. Herr, und hilf uns, die wahren Probleme anzugehen, mach uns mutig, uns in den Dreck zu setzen, in die Zerbrochenheit, die Zerrüttung unserer Mitmenschen, Herr, dass wir uns nicht stolz davon abwenden, wie die Pharisäer im Beispiel vom barmherzigen Samariter, sondern Herr, mach uns barmherzig wie den Samariter, die Not zu sehen und da zu helfen und anzupacken. Und als allererstes, hilf uns immer wieder, uns reinwaschen zu lassen von dir, Herr. Dass wir sauber sind und heilig sind vor dir. Wir wissen, wir können uns nicht ohne dich und wir brauchen deine Vergebung jeden Tag neu. Wir brauchen, dass dein Blut uns reinwäscht, jeden Tag neu, Herr. Und daraus heraus wollen wir erkennen, wer wir sind und daraus heraus wollen wir dienen. Einander, in unseren Familien, in unserer Gemeinde, auf unserer Arbeit, in der Schule, unseren Freundschaften, unseren Nachbarn, unseren Mitmenschen, Herr. Hilf uns zu dienen, wie du uns vorgelebt hast zu dienen. Wir brauchen dich dafür, Jesus. In deinem Namen beten wir. Amen.